Letzte Woche war der achte und letzte Teil meiner Predigtreihe über das Buch der Sprüche und es war ein herausforderndes Thema, aber ich habe sehr viel Feedback bekommen, dass es auch ein gutes Thema war und heute geht es mit einer neuen Predigtreihe los, nämlich über Johannes den Täufer. Ich weiß nicht, wie viel du dich schon mit dieser Figur im Neuen Testament beschäftigt hast, Johannes der Täufer. Von vielleicht denkst du, ja, was will er denn da jetzt erzählen oder was will er denn da jetzt predigen? Aber für mich war das im Urlaub, als wir in der Sonne lagen und uns gebräunt haben auf Mallorca, war das irgendwie ganz klar, dass Gott möchte, oder ich hatte so den Eindruck, als Kadi und ich eine Andacht gemacht haben, Gott will, dass die nächste Predigtreihe über Johannes den Täufer geht. Und ich lese vor dem Gebet Johannes Kapitel 1, Vers 6. Johannes 1, Vers 6. Da heißt es, es war ein Mensch von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Es war ein Mensch von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Vater, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Danke für deine Gegenwart. Wir danken dir für dein Wort, was so kostbar ist. Nicht nur, weil wir dadurch neue, tolle Sachen lernen, sondern weil du dadurch in unseren Herzen ein Werk tust. Du veränderst uns, wenn wir dein Wort hören. Es steht geschrieben, der Sämann sät die Saat und so fällt die Saat deines Wortes in unsere Herzen. Und sie geht auf und schafft Veränderung und bringt Frucht. Herr, unsere Herzen sollen heute guter Herzensboden sein. Wir bitten dich, dass du es uns schenkst, so zu hören, so aufzumerken, so achtsam zu sein auf das, was dein Wort sagt, dass es Veränderung in uns bewirkt. Denn das trägt dein Wort, diese Verheißung. Es wird nicht leer zurückkommen. Danke, Herr. Und Vater, wir bitten dich, dass du uns über diese Figur, diese Person, Johannes der Täufer, die so abstrakt und so weit weg wirkt, dass du sie uns nahe bringst und dass du zeigst, was es bedeutet, ein Mensch von Gott gesandt. Führ uns ein in dieses Wesen eines Menschen, der von Gott gesandt ist. Denn auch wir sind gesandt. Halleluja. In Jesu Namen. Amen. Ja, in dieser Predigt soll es um eine kleine Einführung in das Leben und das Werk und überhaupt, eine kleine Einführung zum Thema Johannes der Täufer gehen. Johannes der Täufer kommt in jedem Evangelium vor und schon allein das ist eine Besonderheit. Wenn du die sogenannten Synoptiker, das sind Matthäus, Markus, Lukas, dir nebeneinander legst, da hast du ganz viele Dinge, die sich überschneiden und die in allen drei Evangelien vorkommen. Und dann hast du Johannes, der ist kein Synoptiker und da sind Dinge drin geschrieben, die kommen überhaupt nicht in den anderen vor. Und man kann dann, da gibt es dann Theorien, wer von wem abgeschrieben hat, welches Evangelium zuerst da war. Und es sind nur ganz wenige Dinge, wie zum Beispiel die Speisung der 5000, die in allen Evangelien vorkommen. Und natürlich zuallererst der Kreuzestod und die Auferstehung von Jesus Christus, weil das Kernelement unseres Glaubens ist. Aber eben nicht nur das, sondern auch Johannes der Täufer. Und das sagt uns etwas über die Wichtigkeit dieser Person aus und über diesen Dienst, den diese Person hatte. Und wir werden gleich verschiedene Aspekte uns anschauen, um zu verstehen, okay, warum ist es, Warum gibt es jetzt diese Predigtreihe? Warum ist es gut und wichtig, sich mit Johannes der Täufer, mit Johannes dem Täufer zu beschäftigen? Es ist einfach gut, sich immer besser auszukennen, ein bisschen Ahnung zu haben, ein bisschen zu lernen über die Bibel und zu verstehen, warum steht da Verschiedenes geschrieben und was war das für eine Person. Das ist natürlich nicht das Erste und das Wichtigste, dass wir irgendwie cleverer werden und irgendwie unser Wissen sich vergrößert und dass wir in Bibeldiskussionen und theologischen Debatten ganz viel Argumente haben. Aber es ist dennoch gut, sich auszukennen und mehr über die Bibel, Jesus und das Evangelium zu lernen. Dieses Lernen erlöst uns nicht und verändert auch nicht unbedingt unser Leben, aber dieses Lernen kann unseren Glauben stärken und kann uns gewisser machen in der Hoffnung, in der wir stehen. Deswegen fordert uns die Bibel, auch die Apostel, häufig dazu auf, zu lernen und zu verstehen, so dass wir sogar fähig sind, dass anderen, die draußen sind, ja, die überhaupt nichts von Johannes dem Täufer oder von sonst irgendwas verstehen, dass wir denen etwas weitergeben können und darüber Auskunft geben können über die Hoffnung. Wie ich schon sagte, Johannes der Täufer ist nicht eine Randfigur, irgendwie so eine Nebennotiz, die in ein, zwei Versen vorkommt, sondern Johannes der Täufer nimmt vom Neuen Testament einen erstaunlich großen Teil ein. In jedem Evangelium und bis in die Apostelgeschichte. Da gibt es mehrere Stellen, bis die letzte ist Apostelgeschichte Kapitel 19. Bis dahin, und das sind mehrere Jahrzehnte nach dem Tod von Johannes dem Täufer, bis dahin wirkte sein Dienst noch nach und hatte Auswirkungen. Es gibt ein dickes Geschichtsbuch, was ein Mann geschrieben hat in der Antike, der hieß Flavius Josephus und er hat in Israel und in Judäa da in dieser Gegend gelebt und ist dann nach Rom zurückgegangen und hat sich es zur Lebensaufgabe gemacht, die jüdische Geschichte aufzuschreiben. Und er hat ein richtig dickes Buch geschrieben, das heißt Jüdische Altertümer und es geht da um 4000 Jahre jüdische Geschichte und er fasst es so zusammen und er schreibt hauptsächlich über politische Dinge, aber nicht nur. Er schreibt zum Beispiel über Jesus Christus. Das ist eine außerbiblische Quelle, dass Jesus Christus existiert hat, dass er Wunder getan hat und dass er auferstanden ist von den Toten. Das ist total verrückt. Und nicht nur über Jesus, sondern er schreibt auch über Johannes den Täufer. Er schreibt über ihn, dass er ein bekannter Mann war und dass das Volk all das, was er gesagt hat, auch getan hat. Ein Mann mit enormem Einfluss. Er war ein jüdischer Superstar, könnte man sagen. Und dann macht es auch Sinn, warum die Evangelien damit anfangen. Weil Johannes der Täufer hatte er war quasi der Influencer der damaligen Zeit, er hatte eine riesige, wie sagt man, Followerschaft, ja, eine Followerschaft. Er hatte die meisten Klicks und die meisten Views und also die Leute sind hinausgegangen in die Wüste, um zu hören, was Johannes der Täufer sagt. Er hatte einen enormen Einfluss, was ihn dann letztendlich auch, weil er provoziert hat, den Kopf gekostet hat. Und in diesem Licht macht es dann auch durchaus Sinn, dass die Evangelien mit Johannes dem Täufer anfangen. Jeder in der damaligen Zeit wusste, ach ja, Johannes der Täufer, das war doch dieser Prediger, das war doch dieser Verrückte, der da aus der Wüste kam. Und dieser jüdische Superstar hat Jesus als Christus bestätigt. Und deshalb, weil das so eine Tragweite hat, beginnen die Evangelien mit Johannes dem Täufer. Und während Flavius Josephus uns hauptsächlich einen politischen Aspekt von Johannes dem Täufer auf den Weg gibt, gibt uns die Bibel sehr viele geistliche Aspekte über den Dienst von Johannes dem Täufer mit und sehr viele inhaltliche Aspekte auch, weil er nicht nur ein Prediger war, sondern er war auch ein Prophet. Aber da kommen wir dann gleich dazu. Es ist gut, über Johannes den Täufer Bescheid zu wissen und es ist gut auch zu hören, was waren denn die theologischen Punkte, die ihn umgetrieben haben? Was war seine Botschaft an das Volk? Denn Johannes der Täufer ist die Brücke zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Wenn du in deiner Bibel mal nachguckst, nach Maleachi Kapitel 3 oder in der englischen Bibel Kapitel 4 und vor Matthäus, da ist so eine weiße Seite. Und Leonard Ravenhill, so ein Prediger, hat immer gesagt, diese weiße Seite erzählt so viel. Da steht so viel auf dieser weißen Seite. 300 Jahre lang Schweigen. Kein Prophet, keine Weissagung, kein Wirken des Heiligen Geistes. Nichts wurde der Schrift hinzugefügt. Gott schien weit weg zu sein. Das erzählt uns diese weiße Seite. Und dann kommt Johannes der Täufer und Gott bricht das Schweigen und bringt sein Herz und das, was ihn bewegt, zum Volk Israel wieder. Und er offenbart den neuen Bund, was das letztendlich der Auftrag von Johannes dem Täufer ist, uns vorzubereiten auf Jesus, uns hinzuführen zu ihm. In Matthäus 11, Vers 13 heißt es, alle Propheten, da sagt Jesus, alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. Jesus stellt Johannes den Täufer in eine Reihe mit dem Gesetz von Mose und dem Propheten. Er stellt sie in eine Reihe und erklärt quasi, der gehört dazu, der gehört zum Alten Bund, der gehört zum Alten Testament. Das war quasi damals die höchste Autorität, die es gab, das Gesetz von Mose und die Propheten, die Schrift, das Alte Testament. Und jetzt kommt und sagt Jesus, Johannes gehört in diese Reihe mit rein, aber er gehört auch mit zu dem Neuen. Er ist die Brücke zwischen Alten und Neuen Bund und damit sagt er nicht, okay, jetzt machen wir hier einen Cut, wir machen hier eine weiße Seite hin und das gehört nicht mehr zusammen, sondern es ist ein Buch. Es ist eine Offenbarung Gottes. Es gehört zusammen. In Johannes dem Täufer schlagen wir die Brücke zum Alten Testament und wir können das Neue Testament nicht verstehen, wenn wir uns nicht dem Alten Testament zuwenden und wir können das Alte Testament nicht auslegen und deuten und verstehen, wenn wir uns nicht dem Neuen Testament zuwenden. Sie gehören zusammen. Und das verkörpert sich in Johannes. Denn genauso wie alle anderen das Gesetz von Mose und die Propheten auf Jesus hinweisen, hat es in aller Deutlichkeit, ohne Schleier, ohne Vorhang, ja, Johannes getan, hat gesagt, das ist Jesus, das ist das Lamm Gottes, was die Sünde der Welt wegnimmt. Also, Johannes der Täufer schließt zum einen den heilsgeschichtlichen Abschnitt des Gesetzes und der Propheten ab, und leitet gleichzeitig den neuen heilsgeschichtlichen Abschnitt der Offenbarung Jesu Christi ein, in dem wir auch jetzt uns noch befinden. Es gibt ja so Etappen in der Heilsgeschichte und sehen wir da auch in der Offenbarung, dass es dann noch weitere Etappen geben wird. Er verbindet das Alte Testament, den Alten Bund, untrennbar mit dem Neuen. Altes Testament und Neues Testament gehören zusammen. Und interessanterweise endet auch das Alte Testament mit eben dieser Verheißung, dass ein Prophet kommen wird, dass Elia noch einmal neu auf die Erde kommen wird. Das haben die Pharisäer und die Schriftgelehrten hoch und runter gepredigt. Die haben gesagt, denkt dran Leute, der Prophet Elia, der kommt zurück, der Prophet Elia kommt, der Prophet Elia kommt. Bis hin, dass sie sogar dann gefragt haben, als Jesus am Kreuz hing und dann Psalm 22 zitiert hat, Eli, Eli, lema sabbatani, also mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und da haben sie gesagt, der ruft jetzt den Elia. Jetzt kommt der Elia. Und sie haben überhaupt nicht verstanden, dass diese Dinge schon passiert sind, haben überhaupt waren blind für das, was Gott eigentlich gerade tut. Und dieses Warten, dieses sehnsüchtige Warten auf Elia, kommt in der Erfüllung in Johannes den Täufer. Er war ein Mensch von Gott gesandt. und er führt das Volk Israel hinein in die Offenbarung von Jesus. Das steht auch in Johannes Kapitel 1, Vers 29. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Johannes war der Erste, der verstanden hat, es geht gar nicht darum, dass ein großer politischer Führer kommt, der mit dem Schwert und einem Heer die Römer niederschlägt und das Land, das Volk Israel befreit, dass es wieder zur alter Größe kommt. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass Gott selbst Mensch wird und für die Sünde dieser Welt am Kreuz stirbt. Er ist der allererste, der diese Bezeichnung Lamm Gottes in den Mund genommen hat und verwendet hat für Jesus als Messias. Und das hat die Vorstellung für einen Messias gesprengt in der damaligen Zeit. Johannes war der Erste, der Jesus anerkannt hat als der, der er war, als Sohn Gottes. Sogar als er noch im Mutterleib war. Müsst ihr euch vorstellen, die Elisabeth war schwanger mit ihrem Baby im fünften Monat oder so, ja, und dann kommt Maria daher und auf einmal das Kind hüpft in meinem Leib, weil es die Stimme der Mutter meines Herrn hört. Das ist auch ein interessantes Thema. Er war erfüllt mit dem Geist Gottes vom Mutterleib an. Halleluja. Johannes war der Erste, der Jesus anerkannt hat, noch vor der eigenen Familie von Jesus und den Jüngern Jesu selbst. Die Jünger Jesu haben nicht verstanden, was der eigentliche Auftrag von Jesus ist, obwohl er es mehrere Male ihnen angekündigt hat, was seine Berufung ist. Johannes wusste das. Johannes der Täufer, zweitens, ist der Prototyp des Wegbereiters. Prototyp ist so ein schönes Wort. So, wenn jemand sich so eine Maschine ausdenkt, irgendwie sowas, das gab es noch nie vorher. Das ist das allererste Gerät, was wir davon bauen. Das ist dann ein Prototyp. Der einzige seiner Art. Aber ein Vorbild auch für viele. Und genauso ist Johannes der Prototyp eines Wegbereiters. Der Vater von Johannes, Zacharias, sagt unter der Salbung des Geistes in Lukas Kapitel 1, Vers 76, und du, Kindlein, ja, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Damals konnte ihn man noch Kindlein nennen, da war er noch nicht so verunstaltet mit seinen langen Haaren und seinem schrecklichen Aussehen. Du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seinen Weg zu bereiten. Als sie ihn dann später gefragt haben, wer bist du denn? Bist du der Messias? Nein, bin ich nicht. Bist du der Prophet? Nein, bin ich nicht. Bist du Elia? Interessanterweise hat er auch gesagt, nein, bin ich nicht. Wer bist du denn? Und Johannes sagt, ich bin eine Stimme, die ruft in der Wüste. Macht einen Weg für den Herrn. Er ist der Prototyp eines Wegbereiters. Denn im Grunde sind wir alle berufen, einen Weg zu bahnen für Jesus. Weg zu bereiten für sein Kommen. Warum ist Jesus in deinem, warum glaubst du an Jesus? Es kann natürlich sein, ein Engel kam und hat ein Evangelium verkündigt oder irgendwie anders. Meistens ist es, dass da Personen waren, die den Weg bereitet haben. Es gab Personen in meinem Leben, als ich noch nicht gerettet war. Die haben einen Weg bereitet für Jesus. Mit dem, was sie gesagt haben, mit dem Einfluss, den sie hatten, haben sie mein Herz vorbereitet auf das, was da kommen sollte, nämlich, dass ich gläubig werde. Wir alle sind zu Wegbereitern berufen. Wir sind berufen in unsere Welt, zu unseren Nachbarn, zu unseren Kollegen und so weiter, überall hin, diesen Weg zu bahnen, dass Jesus kommen kann. Und Johannes ist der Prototyp. Johannes ist nicht direkt darauf angewiesen, dass wir jetzt irgendwie in Stress ausarten und jetzt immer denken, oh, ich habe jetzt so eine große Verantwortung, ich muss jetzt hier den Weg bereiten. Es ist am Ende sein Wirken, dass Menschen ihn erkennen Aber er gebraucht Menschen, um sein Kommen und seine Wirken bahn zu machen. Und er liebt es, dich mit in sein Team zu holen, um mit dir gemeinsam Jesus Menschen näher zu bringen. Amen. Klingt das gut? So wenig Stress wie möglich? Okay. Halleluja. Okay. Also, Punkt 0 war, es ist gut, sich auszukennen. Punkt 1 war, Johannes ist die Brücke zwischen Alten und Neuen Testament. Punkt 2 war, er ist der Prototyp eines Wegbereiters. Und wir kommen jetzt schon zu Punkt 3. Das ist heute eine kurze Predigt, ihr merkt das schon. Der Leben und das Dienst von Johannes dem Täufer haben Bedeutung für die Endzeit. Ich sage, was willst du jetzt von mir? Endzeit? Das klingt irgendwie nach verrückten YouTube-Videos und Rick Joyner-Büchern aus den 90ern oder so. Was willst du jetzt hier mit Endzeit von mir? Es ist der Wille Gottes, dass jede Generation von Christen in einer Naherwartung lebt. Das bedeutet, wir erwarten das Kommen Jesu. Wir erwarten, dass Jesus an der Schwelle steht und dass er wiederkommt. Das ist der Wille Gottes für jede Generation von Christen. Ja, wenn du sonst im Petrusbrief liest, ja, das Kommen Jesu ist jetzt noch näher und es dauert nicht mehr lange, dann bald ist er da, denkst du, ach ja, wenn du gewusst hättest, Petrus. Nein, das ist genau die Haltung, die wir alle haben sollten, weil das eine enorme Auswirkung auf unser Leben hat, wie wir leben, ob wir das Kommen Jesu erwarten oder nicht. Und deshalb ist es gut, eine gewisse Eschatologie zu pflegen, eine Lehre über die Endzeit zu pflegen, weil jeder von uns hat eine Vorstellung von Endzeit. Vielleicht sagst du, ach, das Thema interessiert mich überhaupt nicht, was willst du von mir? Wenn ich dir ein paar Fragen stellen würde, würde ganz schnell deine Vorstellung von Endzeit kommen. Jeder von uns hat ein Bild, jeder von uns hat verschiedene Fakten aus der Schrift und die verbinden wir dann zu einem Weltbild. Und deshalb ist es sehr, sehr gut, dass dieses Bild von der Endzeit und von dem Wiederkommen von Jesus im Wort Gottes gegründet ist, weil es eben Auswirkungen hat darauf, wie wir leben. Übrigens gibt es in der Bibel 160 Kapitel, die das Thema Endzeit haben. 160 Kapitel. Also eine ganze Menge. Und es wäre dumm von uns, das zu ignorieren. Und Jesus verleiht Johannes eine endzeitliche Bedeutung. Matthäus Kapitel 11, Abvers 10. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Warum sagen denn die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen müsse? Jesus aber antwortete zu ihnen und sprach: Elia kommt freilich zuvor und wird alles wiederherstellen. Also in der Zukunft, Elia wird kommen und wird alles wiederherstellen. Und dann sagt er weiter: Ich sage euch aber, dass Elia schon gekommen ist. Und sie haben ihn nicht erkannt, sondern mit ihm gemacht, was sie wollten. Ebenso wird auch der Sohn des Menschen von ihnen leiden müssen. Und da verstanden die Jünger, dass er zu ihnen von Johannes dem Täufer redete. Jesus sagt auf der einen Seite, Elia wird kommen und alles wiederherstellen. Das steht noch aus, das ist noch nicht passiert. Aber auf der anderen Seite sagt er auch, und er lässt es nebeneinander stehen, Elia ist schon gekommen in Johannes dem Täufer. Das heißt, das endzeitliche Wirken von diesem Geist von Elia, wie das aussieht, können wir erkennen, wenn wir Johannes den Täufer anschauen. Und es ist meine persönliche Meinung, dass es nicht nur einen Elia geben wird, der vor dem Kommen des Herrn kommen wird, sondern dass es eine ganze Generation, dass es eine ganze Gemeindegeneration geben wird, die eine Wegbereiter-Generation ist für das Kommen Jesu. Und deshalb ist es wichtig, sich mit Johannes dem Täufer zu beschäftigen, damit wir vorbereitet werden, damit wir ausgerüstet werden, damit wir verstehen, okay, worauf kommt es denn an, wenn wir Wegbereiter sind von Jesus? Interessanterweise heißt es in Johannes Kapitel 3 von Johannes dem Täufer, er hat kein einziges Wunderzeichen getan. Er hat niemanden geheilt, er hat kein Zeichen getan, er hat nie keinen Toten, keine Toten auferweckt, keine Blinden wieder sehend gemacht. Johannes hat kein einziges Wunder getan. Und dennoch ist er derjenige gewesen, der das Kommen des Herrn vorbereitet hat. Und wir können da so viel lernen und so viel uns mitnehmen, was das Wesen eines Wegbereiters ist. Und was das Wesen dieser Generation, dieser Gemeindegeneration sein wird. Ich hoffe, ihr findet das so ein bisschen genauso aufregend und spannend wie ich, dass Gott zur Gemeinde sagt, ich gebrauche dich, um mein Kommen vorzubereiten. Ich nehme dich mit ins Team und wir machen das gemeinsam. Halleluja. Die Gemeinde in der Kraft und in dem Geist von Elia. Und diese Generation, als Abschluss, diese Generation von Christen, von diese Gemeindegeneration wird die Botschaft von Johannes dem Täufer wieder betonen und wird wieder neu entdecken. Da wird eine neue Erweckung der Botschaft von Johannes dem Täufer sein. Und das ist zuallererst Buße und Gericht. Denn das Kommen von Jesus hat nicht unbedingt etwas mit nur mit Gnade zu tun und auch nicht nur mit Gericht. Genauso wie es damals nicht nur mit Gnade, sondern auch mit Gericht zu tun hatte. Und die Gemeinde muss diese Botschaft oder sollte diese Botschaft wiederentdecken, zu sagen, ich predige über Buße und ich predige über Gericht. Wir werden uns das anschauen, was Johannes der Täufer gepredigt hat. Er hat da kein Blatt vor den Mund genommen und hat die Leute da beschimpft und als Schlangenbrut beleidigt, also quasi Ausgeburten des Teufels. Und das sind Dinge, ich würde davor zurückschrecken, jetzt euch irgendwie Schlangenbrut zu nennen oder irgendwelche Leute auf der Straße. Aber er war im Heiligen Geist unterwegs und deshalb ist es gut, da von ihm zu lernen. Denn die Endzeit wird eine Zeit von großer Sünde sein, aber auch von großer Herrlichkeit, von großer Irrlehre und Täuschung, aber auch von herrlicher Klarheit und gesalbter Verkündigung. Okay, Vater, wir danken dir, dass du Johannes den Täufer gesandt hast, vom Mutterleibe an erfüllt vom Heiligen Geist. Und so viele waren von ihm enttäuscht. Jesus hat gesagt, was seid ihr hinausgegangen in die Wüste zu sehen? Einen Mann bekleidet in weichen Kleidern? Oder wie eine Ähre, die vom Wind hin und her bewegt wird? Nein, sie haben Johannes den Täufer gesehen, der den Luxus dieser Welt abgelehnt hat. Und dessen Verkündigungsdienst ihm schlussendlich den Kopf gekostet hat. Oh Vater, so eine heilige, hingegebene Märtyrermentalität. Wie sehr wünsche ich mir das für mich, für uns, Jesus. Zeugnis zu geben von der Wahrheit, auch wenn es bedeutet, dadurch Nachteile zu erleiden, auch wenn es bedeutet, dadurch angegriffen zu werden. Jesus, leg etwas von dem, was Johannes der Täufer hatte, an Radikalität, an Hingabe, wieder in unsere Herzen. Offenbare du uns, dass es sich lohnt, für das, wozu du uns rufst, unser ganzes Leben hinzulegen. Und danke, Herr, dass du uns jeden Einzelnen, dass es niemanden gibt, der ausgeschlossen ist, dass du jeden Einzelnen als Vorläufer und Wegbereiter berufen hast. Was für eine Ehre, als Vorläufer voranzugehen, sodass Menschen dafür vorbereitet werden, dir zu begegnen. Vater, wir bitten dich, dass du in den nächsten Wochen und Monaten unsere Herzen öffnest, sodass wir empfänglich werden für das, was du, Johannes den Täufer, gegeben hast, dass auch wir das empfangen. Und dass auch unser Leben, da wo wir vielleicht die Bequemlichkeit ein bisschen zu sehr lieb gewonnen haben und davor zurückschrecken, den Weg zu gehen, den du uns rufst, bring uns zurück, Jesus. Bring uns zurück. Und Herr, genauso wie das ganze Volk Israel in die Wüste hinausgegangen ist, um ihn zu sehen, nicht nur ihn zu hören, was hat er zu sagen, sondern auch ihn zu sehen, weil er selbst eine Demonstration von Hingabe, von Wahrheit war, von nicht von dieser Welt zu sein. Nimm auch uns mit an den Jordan, lass auch uns ihn hören, lass auch uns ihn sehen, sodass du dein Werk durch das, was Johannes der Täufer getan und gesagt hat, auch in uns tun kannst. In Jesu Namen. Amen.
Auf dich hören, wenn du jetzt zu uns sprichst, unsere müden Herzen anrührst und durch unsere Mauern brichst, durch dein Wort. Durch dein Wort.